Nach dem doch für etliche überraschenden Votum für den Austritt des UK aus der Europäischen Union, dem Brexit, stellt sich für viele jetzt die Frage, was ist eigentlich Europa? Gehört das Vereinigte Königreich jetzt weiter zu Europa? Oder ist es mit dem EU-Austritt quasi draußen? Gibt es nie wieder eine ESC-Teilnahme und mussten die britischen Teams wegen dem Brexit aus der Herrenfußball-EM ausscheiden? Zumindest letzteres waren fußballerische Entscheidungen, keine politischen. Und mit dem walisischen Team ist, stand gestern Abend ja sogar noch ein Team von der Insel im Rennen. Um die Briten von Monty Python zu zitieren, now to something completely different. Erstmal ist das Vereinigte Königreich nicht mit der Verkündung des Abstimmungsergebnisses sofort aus der EU raus. Großbritannien kennt keine Volkssouveränität und damit auch keine verbindlichen Referenden. Stattdessen ist dort das britische Parlament souverän und muss die Entscheidung des Referendums erst bestätigen. Wenn die britische Regierung dann den Austritt offiziell an die EU-Zuständigen weitergibt, dann erst fängt nach Artikel 50 des EU-Vertrages die zweijährige Austrittsphase an. Und spätestens an deren Ende werden dann die EU-Verträge für das UK ungültig werden. David Cameron hat aber auch bereits angekündigt, dass er die Artikel 50-Meldung nicht absetzen will und dass er die Aufgabe stattdessen an seinen Nachfolger weitergeben will. Ob und wann der Brexit also überhaupt stattfindet, ist noch ziemlich unklar. Gerade ob der aktuellen Debatte, bei der viele ehemalige Befürworterinnen und Befürworter des Brexit jetzt erkennen, dass das wohl doch keine so kluge Entscheidung gewesen ist. Aber zurück zu Europa. Die mythische Europa war eine phönizische Königstochter, stammte also geografisch gesehen tatsächlich gar nicht aus Europa. Um sie zu erobern, hat sich der Göttervater Zeus in einen Stier verwandelt und ihr Vertrauen damit gewonnen. Ovid beschreibt diese Entführung in seinen Metamorphosen so: Da schreitet sachte der Gott vom Land und vom trockenen Ufer und setzt vorn in die Flut die betrüglichen Schritte der Füße, geht dann weiter und trägt quer über des mittleren Meeres Fläche den Raub. Zeus verschleppt Europa auf die Insel Kreta, die zum griechischen Kulturraum gehört. Und Griechenland gilt ja gemeinhin als die Wiege Europas. Auf Kreta zeigt Zeus dann seine wahre Gestalt und zeugt mit Europa dann bei der Gelegenheit auch gleich noch mehrere Kinder. Etwas plastischer beschreibt Horaz das Ganze als Vergewaltigung. Bei ihm sagt Europa zu Zeus: Von wo bin ich wohin gekommen? Ein einziger Tod ist milde für die Schuld der Jungfrau. Beweine ich wachseiend ein schändliches Vergehen oder täuscht ein Trugbild mich? Und einige Verse später antwortet Zeus ihr: Du weißt nicht, dass du die Frau des unbesiegten Jupiter bist. Lass das Schluchzen sein, lerne das bedeutende Schicksal gut zu ertragen. Ein Erdteil wird deinen Namen führen. Wahrlich kein heroischer Gründungsmythos, so eine Vergewaltigung. Aber so kam ursprünglich die Peloponnes, also die griechische Halbinsel, zu dem Namen Europa. In dem Sinne benutzten die frühen Griechen wohl diese Bezeichnung auch, wenn man dem Historiker Dieter Hägermann Glauben schenken darf zumindest. Laut Wikipedia wird das griechische Europae meist als die Frau mit der weiten Sicht beschrieben. Aber das Wort soll noch älter vom phönizischen Erob, also Abend, stammen, was nicht von ungefähr mit dem Wort Abendland zusammenhängt. Einen ersten Erweiterungsversuch oder böse könnte man auch sagen eine Verwässerung des Begriffs hat Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus unternommen. Er hat den Begriff Europa benutzt zur Beschreibung der Landmasse nördlich des Mittelmeeres und hat dahingegen das Land östlich als Asia und das Land südlich des Meeres als Libya bezeichnet. Da sieht man aber auch schon die ersten Schwierigkeiten dieser Abgrenzung. Natürlich gibt es Landmassen, die sowohl nördlich als auch östlich des Mittelmeers liegen. Herodot mag man seine geografische Unkenntnis angesichts der Zeit, in der er gelebt hat, nachsehen, aber sie wirkt tatsächlich bis heute fort. Geografisch gesehen ist Europa nämlich ein Teil des Kontinents Eurasien. Ebenso wie Indien könnte man es präziser als Subkontinent dieser großen Landmasse beschreiben. Lange haben Geografen und auch viele, die sich gerne als Geografen sehen wollten, versucht, Europa nach geografischen Kriterien abzugrenzen. Das scheint erstmal sinnvoll, weil geografische Grenzen sind unmittelbar erkennbar. Aber, und damit willkommen in der politischen Theorie, auch die Festlegung geografischer Grenzen für Staatsgebilde ist natürlich Willkür. Nirgends ist naturgesetzlich festgeschrieben, wo ein Staat oder ein Kulturraum zu enden hat. Auch von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt war mehr eine nationalromantisch geprägte Umschreibung denn eine präzise Beschreibung des Staatsgebiets des Deutschen Reiches. Die einzige geografische Festschreibung, die in diesem Sinne sinnvoll wäre, also die des Kontinents, hat sich ja bereits zerschlagen. Dennoch haben sich Geografen lange die Köpfe darüber zermartert, wo Europa denn sein Ende findet. Oben schon zitierter Horaz, eher als Dichter als als Geograf bekannt, legt die Grenze Europas kurz nach Christus an den Fluss Tanais, den heutigen Don. Hinter dem Fluss lebten die Skythen, vor denen sich die Römer wie die Griechen gleichermaßen gefürchtet haben. Ein angebliches nomadisches Reitervolk. Tatsächlich war der Begriff wahrscheinlich nur eine lose Umschreibung für alle fremden Völker nördlich der griechischen Einflusssphäre. Durchgesetzt hat sich diese Definition langfristig nicht. Heute verbreiteter ist die geografische Abgrenzung durch das Gebirge bzw. den Fluss Ural, etwa 1000 Kilometer weiter östlich als der Don. Dadurch aber nicht weniger willkürlich. Eine russische Geografenkommission hat 2010 sogar herausgefunden, dass es für eine solche Grenzziehung keine wissenschaftlichen Grundlagen gibt. Warum haben Herodot, Horaz und viele andere Europa dort abgegrenzt? Hinter den von ihnen gesteckten Grenzen wohnten Völkerschaften, die sie nicht gut kannten oder vor denen sie zumindest Angst gehabt haben. Hinter solchen willkürlich gesetzten Grenzen wohnt also immer das Unbekannte, das Fremde, das Andere. Diesseits der Grenze wohnt das Bekannte, das man auch mit dem Wir-Begriff umschreiben möchte. Wir sind also bei der kulturellen Definition Europas angekommen. Das passt wieder zu Griechenland als Hochkultur und angebliche Wiege Europas. Dennoch sind diese kulturellen Definitionen nicht unbedingt minder willkürlich, ich würde sogar sagen im Gegenteil. Schließlich lässt sich kaum leugnen, dass auf den gut 4000 Kilometern von Lissabon bis Rostov am Don mindestens genauso viele kulturelle Unterschiede liegen, wie auf dem Weg 4000 Kilometer weiter nach Osten von Rostov nach Ulaanbaatar in die Hauptstadt der Mongolei. Gleichzeitig sind die kulturellen Unterschiede zwischen dem Vereinigten Königreich und Australien sicher geringer als zwischen einigen europäischen Ländern, selbst zwischen solchen, die sich eine gemeinsame Staatsgrenze teilen. Trotzdem gibt's aber sowas wie eine europäische Identität. Dazu möchte ich euch aus Zeitgründen vor allem auf den weiter unten verlinkten Blog-Eintrag von mir selber verweisen. Aber vorher noch einige mögliche weitere Abgrenzungsversuche. Natürlich bieten sich historisch-politische Grenzziehungen an. Historisch gesehen kann man einigen Staaten sowas wie eine gewisse Zugewandtheit zu Europa, anderen eher eine Abgewandtheit nachsagen. Im 19. Jahrhundert wurde das Wort vom europäischen Mächtegleichgewicht groß. Aber auch diese Definition birgt einige Gefahren. Aufgrund des Kolonialismus waren weite Teile der Welt, die man heute beim besten Willen nicht unter dem Begriff Europa subsumieren möchte, Europa zugewandt. So war Indien als britische Kolonie in das Staatssystem und auch in das Ränkespiel Europas involviert, sicher aber kein europäisches Gebiet. Das Osmanische Reich dagegen lag geografisch mit einigen Gebieten in Europa und interagierte auch rege mit den europäischen Mächten. Trotzdem war es in vielerlei, gerade kultureller Hinsicht, sicher kein Staat der damaligen europäischen Normen entsprochen hat. Denken wir an heute, können wir natürlich verschiedene internationale und transnationale Organisationen als Unterscheidung hernehmen. Damit kommen wir aber in eine definitorische Vielfalt, die sich kaum auflösen lässt. Denn welche Organisation ist denn jetzt die maßgebliche für die Definition dessen, was Europa sein soll? Nehmen wir beispielsweise die UEFA als Ausrichterin der eingangs erwähnten Herrenfußball-EM, also quasi eine fußballerische Definition. Dann ist beispielsweise auch das zentralasiatische Kasachstan noch Teil Europas. Aufgrund strenger Aufnahmekriterien oder auch aufgrund politischer Gründe sind viele Staaten, die laut anderer Definitionen klar zu Europa gehören würden, dann aber nicht mehr mit am Tisch. Beispielsweise, wenn wir die NATO oder den Europarat als Maßstab ansetzen. Freilich könnte man aus der NATO-Mitgliedschaft eine Art militärischer Grenze Europas bestimmen, aber die Festlegung ausgerechnet auf die militärische Dimension wäre ja nicht weniger oder nicht minder willkürlich als die Definitionen davor. Zu guter Letzt könnte auch die Europäische Union für eine Definition herhalten. Vielfach wird Europa und die EU ja in unserem Diskurs zumindest als Synonym verwendet. Aufgrund ihrer Funktion unter anderem als Wirtschaftsunion wäre das damit eine vorrangig ökonomische Definition, weil Staaten, die die Stabilitätskriterien der EU nicht erfüllen, von vornherein ausgeschlossen sind. Aber auch Staaten wie die Schweiz oder Norwegen und vielleicht auch bald das Vereinigte Königreich wären demnach nicht mehr Teil Europas. Vielleicht kann man eine solche wirtschaftliche Definition ebenfalls anlegen. Das Bauchgefühl sagt uns aber, dass man die Schweiz zum Beispiel nicht einfach aus Europa heraus definieren kann. Was ich damit sagen möchte, es gibt keine klare Definition von Europa, sondern es gibt stattdessen eine Vielheit, eine Multitude verschiedener Definitionen, die gewisse Staaten einmal einschließt, andere Staaten das nächste Mal ausschließt. Wie widersprüchlich die Definitionen sein können, zeigt etwa das Beispiel Zypern. Die zypriotische Gesellschaft ist klar nach Europa orientiert. Das Land ist Mitglied der EU und der NATO, liegt geografisch jedoch deutlich außerhalb des europäischen Horizonts. Will sagen, die Definition eines Begriffes, der sich nicht analytisch ergibt, und ein solcher Begriff ist Europa ganz klar, ist immer mehr oder weniger willkürlich. Egal welche Definition man aber anlegt, das Vereinigte Königreich ist, im Moment zumindest, sicherlich noch Teil Europas.